Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose. Und heute wieder bei mir im Studio die liebe Frau Dr. Marlies Potthoff.
Hallo liebe Silva, ich freue mich bei dir sein zu dürfen.
Ich freue mich auch, dass du da bist, Marlies. Stell dich doch noch mal kurz unseren Hörern vor.
Ja, also wie ihr vielleicht schon vom letzten Mal wisst, bin ich Allgemeinärztin, Psychodramatherapeutin und arbeite in letzter Zeit schwerpunktmäßig als Paar- und Sexualtherapeutin.
Genau. Und wir hatten bei einem Kaffeeklatsch die Idee, über Pornosucht zu sprechen.
Genau. Pornosucht ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, das aber von vielen totgeschwiegen wird. Und ja, ich denke, es ist Zeit, da das Ganze mal auf den Tisch wiederzubringen und sich anzuschauen, welche Folgen das Ganze für Beziehungen und auch für die Einzelpersonen haben kann, die letztendlich das Problem daran ist, ja, die suchtsüchtig sind.
Genau, ein sehr, sehr spannendes Thema und vor allem auch deswegen, weil Pornos so leicht verfügbar sind.
Genau, da habe ich mir ein paar Gedanken zur Entwicklung und zur Geschichte der Pornografie gemacht. Und ich finde es ganz spannend, wenn man nachschaut, und ich denke, das kennen auch viele aus dem Griechenland, antike Vasen, antike und Wandmalereien, die mit eindeutig sexuellen Aktivitäten bemalt waren. Und damals gab es auch sehr viel Homosexualität, wie wir wissen, Männer, die mit Männern aktiv waren. Und damit hat es eigentlich angefangen. Aber ich denke, auch schon weit früher gibt es Zeichen und Anzeichen der pornografischen Darstellungen. Ein sehr bekanntes Werk ist das Kamasutra. Das finde ich spannend. Die Übersetzung heißt Verse des Verlangens. Das ist eigentlich eine schöne Bezeichnung für diese Darstellungen. Und ja, da wurden Liebende praktisch dargestellt in allen möglichen Stellungen. Und dieses Kamasutra ist ja heute noch so ein Klassiker der Liebeskunst, würde ich jetzt mal sagen.
Stimmt, ich lache deswegen, weil ich habe mir das, glaube ich, mit Anfang 20 mal gekauft, das Buch von Kamasutra. Ich weiß gar nicht mehr, was mich da geritten hat.
Ja, das ist spannend, gerade wenn man vielleicht, also damals waren ja auch noch andere Zeiten, liebe Silva, da musste man warten, bis man irgendwie zu Darstellungen kommen konnte. Das ist ja heute ganz anders. Das werden wir uns jetzt weiter anschauen. Heute ist ja Pornografie für Jugendliche absolut leicht zugänglich. Die brauchen gar kein Kamasutra mehr. Die schauen sich viel schärfere Sachen an, würde ich mal sagen.
Ja, Marlies, aber wann wurde denn jetzt eigentlich die Pornografie legalisiert?
Ja, die Pornografie wurde erst in Deutschland 1975 legalisiert. Davor waren die Schmuddelheftchen, die man sich beim Zeitschriftenhändler so wirklich unter den Tisch rausholen lassen musste und gegeben hat lassen. Das heißt, das hat einen ganz anrufigen Charakter gehabt. Früher musste man auch, die ganze Pornografie hat sich doch eigentlich erst richtig entwickelt mit der Fotografie und der Filmkunst. Und dass sie so ganz massiv verbreitet werden konnte, da war die Entwicklung der Videokassetten ganz wichtig. Und plötzlich gab es Videotheken und dann hat man sich dann reingetraut und dann waren meistens so abgegrenzte Zimmer für Ü18, also über 18.
Ich kann mich noch erinnern, ja.
Und das war sehr schambesetzt wahrscheinlich. Damals musste man wirklich so mit Ausweis noch und mit Namen und man musste sich zeigen, wenn man Pornografie ausleihen oder kaufen wollte.
Oh Gott, wie peinlich, ne?
Wie peinlich. Und ja, das ist doch heute ganz anders geworden, weil durch die Verbreitung der Pornografie übers Internet ist sie quasi jedem und zu jeder Zeit zugänglich. Das heißt, auf dem Handy habe ich sie, auf dem Tablet habe ich sie, zu Hause am PC habe ich sie.
Marlies, weißt du denn, wann die verbreitet wurden im Internet? Ab wann?
Die Verbreitung ist sicher so die letzten 20 Jahre hat stark zugenommen.
Ich glaube, noch länger her, oder?
20, 25 Jahre.
Okay.
Ich glaube, dass sie so frei zugänglich war wie jetzt. Es explodiert ja eigentlich fast. Also es gibt ja die meisten Aufrufe mit, was ich recherchiert habe im Internet, sind Pornoseiten. Da gibt es ja dieses, weiß ich, Porn, YouPorn, Pornhub, X-Hamster, alles Seiten, die frei zugänglich sind, mehr oder weniger. Und es gibt auch keinen Jugendschutz, weil meistens steht nur, sind sie über 18 Jahre alt. Dann darf man Ja klicken und ja, dann ist man drin.
Ja, und dann sieht man als 12-Jähriger, oh cool, ich klicke jetzt einfach mal da auf Ü18. Ne?
Ja.
Und übrigens, wir kriegen kein Geld von den genannten Pornoseiten.
Ach ja.
Nee, wir haben das jetzt einfach mal so recherchiert für euch. Ne? Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht, liebe Marlies. Erzähl mal weiter.
Ja. Auf jeden Fall, was auch noch dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist die Amateurpornografie. Mhm. Das heißt, dass es jetzt nicht nur professionell Regisseure gibt und Produzenten gibt, die das Ganze auch aus kommerziellen Gründen machen, sondern Hinz und Kunz ist heute eigentlich in der Lage dazu, sich beim Sex zu filmen, spezielle Szenen auszudenken, um ja exotischer zu sein als andere und dann stellt man das irgendwo ins Netz. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen bei Joy Club, da gibt es doch eine Anleitung, 8 Tipps für euren Privatporno.
Okay, und ich glaube, es gibt da eine Seite, die nennt sich My Dirty Hobby.
My Dirty Hobby, ja. Das habe ich noch nicht gehört.
Da können sich dann so, wie nennt man die? Hinz und Kunz filmen beim Sex. Also da muss man klar exhibitionistisch veranlagt sein, ne? Wenn man das macht. Und man muss auch dazu sagen, liebe Leute, ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass das immer im Äther bleibt, also im Internet.
Ja, ich denke mal, wenn man sich selber beim Sex fotografieren oder filmen möchte und das für sich selbst behält, das ist ja vielleicht eine schöne Erinnerung. Mhm. Wobei man auch daran denken sollte, dass man damit erpressbar werden könnte später, wenn es zu einer Trennung kommt. Aber dass man das dann gleich ins Internet hochlädt, das ist halt schon hochsensibel.
Oh ja. Ja, da würde ich sagen, liebe Leute, seid lieber vorsichtig. Macht das nur, wenn ihr eurem Partner wirklich vertraut. So, aber was passiert jetzt bei der Internetpornografie?
Ja, Internetpornografie bedeutet Sex vor einer Maschine. Das heißt, ich habe keinen Kontakt mit Menschen. Ich schaue mir eine Frau oder ein Paar oder in welcher Konstellation auch immer, sehr häufig ein Mann, zwei Frauen. Das ist so das Klischeebild, was sehr gern bedient wird. Und dann schaut man sich das an und es ist seelenloser Sex eigentlich, es ist beziehungsloser Sex, weil ich ja nicht in Interaktion mit einem oder einer Partnerin, Partner gehe, sondern ich quasi mich vor den Bildschirm setze und mir das angucke. Und das Thema ist ja hier, dass es nicht nur das Angucken ist, sondern es gibt so dieses PMO, nennt man das Syndrom, das heißt Pornografie, Masturbation, Orgasmus. Das heißt, es ist extrem zielgerichtet. Mhm.
Und da höre ich auch wieder die Konditionierung raus, liebe Leute. Und das ist ja genau mein Stichwort. Konditionierungen lösen mit Hypnose, Jagercode oder auch NLP-Techniken. Mhm. Weil sobald ihr eben einen Porno anschaut, wisst ihr, das Ziel ist euer Orgasmus.
Mhm.
Und eben bei der Pornosucht, aber da kommen wir noch später bei der Therapie drauf. Das werde ich, wie gesagt, bei dem Punkt Therapie nochmal eindeutig erläutern.
Ja, Pornografie ist auch ein Riesengeschäft, muss man dazu sagen.
Mhm.
Oh ja. Und der Markt ist hart umkämpft, deswegen werden die Inhalte auch immer skurriler, immer härter, immer mehr Gewaltszenen oder ja irgendwie einfach Szenen, die auffallen müssen. Man muss ja vorstechen vor normalen, weil sie sich ein Mann schläft mit einer Frau.
Ja.
Das ist nicht mehr das Thema oder das ist nur noch selten das Thema. Der Unterschied vielleicht noch ganz kurz zwischen dem Pornokonsum zwischen Frauen und Männern ist, dass Männer sehr zielgerichtet sich auch Sachen anschauen, die Richtung Orgasmus gehen. Das heißt, sie wollen nur klare Einstellungen, wo man einfach Genitalien sieht, Großaufnahmen sieht. Sie wollen gemachte Brüste sehen, sie wollen aufgespritzte Lippen. Wir haben vorhin schon gesprochen, du sagst auch.
Es gibt das sogenannte Analbleaching. Ich wusste das auch nicht. Aber in der Pornoindustrie ist das gang und gäbe, dass sich die Damen, vielleicht sogar die Herren, das Analloch bleachen lassen.
Ja.
Und das gibt es nun mal nicht bei der echten Frau oder bei dem echten Mann. Also da dürften die Pornosüchtler dann schon arg enttäuscht sein.
Ich denke, das ist auch das Problem, dass aufgrund dessen die Erwartungen für den echten, für den realen Sex mit der Partnerin, die sind nicht mehr erfüllbar. Mhm. Die Partnerin, die hat nun mal nicht die Maße und das Aussehen der Pornodarstellerin. Und sie ist nicht immer bereit und sie ist nicht immer dazu bereit, alle Stellungen durchzusporteln.
durchzuhecheln. Genau. Da steigt der Druck eben nicht nur auf die Frau, sondern eben auch auf den Mann.
Der Leistungsdruck für den Mann ist genauso. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Männer, die hauptsächlich Porno konsumieren und ihre Orgasmen hauptsächlich vor dem Bildschirm kriegen, oft ganz massive Probleme in der Sexualität mit ihrer Partnerin haben, sofern sie eben in einer Partnerschaft auch leben. Mhm. Ein Großteil der Konsumenten lebt auch mit Partnerin zusammen.
Ja, Marlies, und wie wirkt sich das denn nun auf eine Partnerschaft aus?
Ja, so was man so nachliest und von den Betroffenen letztendlich hört, ist, wenn sie ehrlich sind, muss man dazu sagen, ist, dass sie eigentlich ganz massive Erektionsprobleme haben mit der Partnerin selbst, wenn sie dann mit ihnen Sex haben. Dass sie natürlich im Kopf immer die Pornobilder haben und dass sie einfach eine Kluft spüren zwischen Realität und dem, was sie gesehen haben. Mhm. Das Problem ist, dass die Frauen natürlich dadurch unter enormen Leistungsdruck kommen, sich zum Teil schlecht fühlen, das Gefühl haben, sie können ihrem Freund oder ihrem Mann nicht mehr genügen. Ein anderes Problem ist vielleicht, dass auch viele Frauen ja das schon auch als Fremdkind sehen. Also das wird sehr unterschiedlich von den Frauen beurteilt, wenn ihre Männer Pornos gucken. Mhm. Einige sagen, naja, solange er Pornos guckt, hat er keine andere Frau.
Ja.
Ja, und soll er doch. Aber es gibt auch viele Frauen, die das schon als sehr verletzend erleben, dass der Mann letztendlich sich für andere Frauen so begeistern kann, weil die ja so toll sind. Mhm.
Ja, ganz schlimm, denke ich mal, wird es mit dem Fremdgehgedanken, wenn man merkt, dass der Sex in der Partnerschaft gleich null ist und der Mann immer nur Pornos schaut.
Ja, da kenne ich selber persönlich einen Fall. Der gute Mann hat 15 Jahre mit seiner Frau zusammengelebt und die hatten ganz massiv Probleme und hatten dann irgendwann aufgrund eines Seitensprungs von ihm keinen Sex mehr. Da hat die Frau sich am Anfang erstmal verweigert. Mhm. Und ja, daraufhin hat er dann einfach das Ganze völlig abgestellt und ist jeden Morgens runter in den Keller und hat sich erstmal, wie er so schön selber gestanden hat, sich erleichtern müssen, damit er gut über den Tag kommt. Und ich finde es schon also nicht ganz schlimm, wenn man hört, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind oder Männer dann nicht mehr in der Lage sind, ihre Beziehung zu der Frau wieder reparieren, wieder herzustellen und einfach, ja, oder andererseits halt die Konsequenz nehmen und gehen. Weil die 15 Jahre für die Frau, es ist für mich unvorstellbar, sowas mitzumachen. Also ich würde gehen.
Ja, ich auch. Definitiv. Aber Marlies, was ist jetzt beim Pornokonsum eigentlich noch normal? Und wann ist es zu viel?
Ja,
und wann spricht man von Sucht?
Ja, das ist die schwere Frage. Oder eine schwierige Frage und aber eine wichtige Frage. Also ich persönlich finde, dass so ab und zu mal Pornos schauen allein, sowohl ich als Frau als auch vielleicht mein Partner, als auch gemeinsam, das kann ja auch ein schönes gemeinsames Erlebnis sein, ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, das ist was einfach, wenn es auch gut gemacht ist, schön ausschauen kann und vielleicht ein bisschen die Fantasie bereichert. Mhm. Das Problem ist halt nur, das Kennzeichen von Sucht ist halt meistens, dass man immer mehr braucht. Das ist so ein typisches Kennzeichen, also Dosissteigerung, und dass man es auch immer härter braucht, immer intensiver braucht. Mhm. Und oft dann auch, was weiß ich, erstmal vielleicht nur ein Porno am Tag anschaut, dann vielleicht mal 2-3 Pornos. Oder was auch viele machen, weil sie Dauerkick brauchen, ist einfach viele Fenster am PC aufmachen. Mhm. Und dann immer schauen, wo geht jetzt am meisten ab. Das heißt wirklich so danach gieren, würde ich mal sagen.
Das ist ja schon eine Reizüberflutung.
Es ist eine Reizüberflutung.
Wahnsinn.
Und man konzentriert sich letztendlich nur noch auf diese Close-Ups, diese Großeinstellungen, die, ich sage immer, gynäkologische Untersuchung, die ja wenig erotisch ist in meinen Augen, sondern das ist mechanisch alles. Ja? Ja. Und man konzentriert sich auf die Cam-Shots.
Cam-Shots. Genau, Cam-Shots.
Da wolltest ja du vielleicht noch was dazu sagen.
Ja, ich habe da ein wenig recherchiert. Also ich habe natürlich auch davon gehört, dass nicht jeder Mann so wahnsinnig viel abspritzen kann. Und da hilft sich die Pornoindustrie. Und zwar, den Cam-Shot kann man zum Beispiel mit einer Gesichtsreinigungscreme, die Cetaphil heißt, nachstellen. Oder es gibt sogar jemanden, der hat ein Gleitgel erfunden, das schaut haargenau aus wie Sperma und nennt sich Cam. Also K wie Konstanz, U wie Uli und M wie Martha. Genau, und das ähnelt dem Sperma sehr. Oder es gibt Do-it-yourself-Methoden, wie man Sperma nachbauen kann. Und zwar mit Eiklar, Joghurt Natur, Wasser, Maisstärke und eine Prise Salz.
Ja, das klingt ja ganz fantastisch, würde ich sagen.
Ja, also für so einen Videodreh in der Pornoindustrie ist das natürlich äußerst wichtig, weil ich glaube, die Männer haben gar nicht so viel Sperma, was sie da rumspritzen können.
Ja, und dann kommt auch noch dazu, weil das Bild wird ja auch noch verfälscht durch den Eindruck, dass die Männer so lange standhaft sein können. So, was weiß ich, die vögeln da ja eine halbe Stunde rum mit ihrer Partnerin oder ihren Partnerinnen. Und das ist nicht die Realität, sondern wenn man weiß und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man auch, dass die zwischendurch immer wieder Pausen brauchen.
Und Viagra schlucken.
Und das ist nicht die Realität. Es bildet nicht die Realität ab, dass ein Mann ewig kann und alles macht. Und die Frau ist dadurch auch natürlich vielleicht überfordert und denkt, auch sie muss das alles bringen können. Und beim Mann ist das halt, glaube ich, mit ein Grund für seine Erektionsprobleme, weil er dann in der Realität merkt, bei ihm ist es nicht so.
Und er hat das Gefühl zu versagen.
Ja,
und er... Und ich habe auch sehr viele in der Praxis, die jetzt nicht vordergründig wegen Pornosucht kommen, aber dass sie sagen, sie haben Probleme, die Erektion zu halten. Und ich denke, dass da vielleicht so ein bisschen im Ansatz eine Pornosucht dahinter
also,
steckt.
Also da sagst du was ganz Spannendes, Silva, weil man gezielt eigentlich gerade Männer auch danach fragen muss, weil das ist natürlich ein Thema, das verheimlicht man. Man steht nicht dazu, dass man Porno schaut und schon gar nicht steht man dazu, dass man pornosüchtig ist.
Ja.
Das heißt, üblicherweise, wenn man mit sexuellen Problemen allein jetzt in die Praxis kommt, dann sollte man ganz gezielt nach Porno Konsum fragen und wie viel und wie oft. Und wenn die würden wahrscheinlich, nur wenn sie ganz, ganz hohen Leidensdruck haben, würden die wahrscheinlich von sich aus kommen, weil sie sagen, es funktioniert bei mir im normalen Leben nicht, bei der Sexualität.
Ja. Aber weil du es gerade angesprochen hast, müssen wir die Frauen auch fragen, wegen Pornosucht? Wie ist das so mit dem Gender-Thema?
Das Gender-Thema ist auch ein spannendes Thema. Ich habe mich jetzt vor dem Podcast ein bisschen damit beschäftigt und habe Zahlen gefunden, die ich ja für nicht ganz realistisch halte, weil da meinen manche nur, also das Geschlechtsverhältnis wäre 80-20%, 80% Männer, 20% Frauen. Also ich glaube schon auch, dass es Frauen gibt. Es geht jetzt nicht darum Schauen, sondern um Sucht. Ja? Es geht um Pornosucht.
Okay.
Und 80% ist meiner Meinung nach zu wenig, weil ich glaube schon, dass...
Bei den Männern.
Bei den Männern, ja. Ich glaube schon, ich habe auch früher andere Zahlen gefunden oder ich habe zwischendurch auch andere Zahlen gefunden. Das, denke ich, ist schwer festzulegen, die Prozentzahl, weil es einfach eine hohe Dunkelziffer hat und weil es ja nicht offen kommuniziert wird.
Genau. Welche Pornos sind denn dann eigentlich für Frauen ideal? Was hast du dazu rausgefunden?
Frauen haben eine andere Erwartung an Pornografie. Die wollen mehr so ein bisschen die Geschichte drumherum.
Die wollen heiraten am Schluss, oder?
Da sagt man so. Nicht unbedingt, aber sie wollen halt nicht nur diese Großaufnahmen und diese Geschlechtsteile so so pur und prall ja. vor sich sehen.
Also sie wollen eine Geschichte.
Sie wollen eine Geschichte, sie wollen ein bisschen vielleicht auch Freude und Intimität, die zwischen den Menschen, also Gefühle dabei, Intimität, Nähe, die auch ja, ausgelebt wird durch die Sexualität. Und eine sehr bekannte Regisseurin ist die Erika Lust. Sie wird L-U-S-T geschrieben, Erika Lust geschrieben. Mhm. Erika Lust ist eine Schwedin, die jetzt in Barcelona lebt schon sehr lange und Filme dreht. Sie hat viele Preise gewonnen mit ihren Filmen. Sie macht, was manche bezeichnen, feministische Pornos, mhm. wobei sie selber das Wort gar nicht so gern verwendet, sondern sie sagt, sie macht ethische Pornos.
Ethische?
Ethische mhm. Pornos. Das heißt, vielleicht auch mit einem höheren Anspruch an, ja, was zwei Menschen verbindet, dass Sexualität ja nicht nur eine mechanische Raus-Rein-Geschichte mhm. ist. Dazu habe ich einen ganz tollen Vergleich mal gefunden, mhm. den ich sehr passend finde. Pornoschauen ist wie Fastfood-Essen. Rein, raus und dann schnell vorbei. Und ja, der Magen ist voll, aber das war's dann.
Es ist nicht
und
nachhaltig
es
genug.
Es ist nicht ne? nachhaltig genug und man braucht auch schnell wieder was. Mhm. Ja, der Hamburger schmeckt gut, dann hole ich mir den nächsten Hamburger. Mhm. Und bei den Frauen geht es eher so um dieses Ritual, dieses gemeinsam schön kochen, ein Glas Weinchen dazu, dann gemeinsam schön essen, vielleicht ein bisschen romantisch,
sanfte Musik.
Zeit genießen. Ja. Und so soll das wahrscheinlich auch für viele Frauen im Porno sein. Das heißt nicht, dass es alle Frauen so wollen, aber mhm. der Großteil der Frauen möchte doch schon ein bisschen mehr drumherum.
Ja, stimmt. Ja, und da die Pornosucht ja immer noch ja. ein Tabuthema ist, ja. es ist Scham und Schuld besetzt, mhm. Was ist eigentlich Sucht?
Das Thema Sucht ist ja weit verbreitet. Es gibt ja viele, viele Süchte, wie wir wissen. Mhm. Es gibt stoffgebundene Sucht wie Alkoholsucht, Drogensucht und es gibt nicht stoffgebundene Sucht. Nicht mhm. stoffgebunden sind Esssucht, Online-Sucht ganz allgemein, da ist speziell jetzt unser Thema Pornosucht. Esssucht, ja.
Nicht stoffgebunden?
Nicht stoffgebunden.
Okay.
Genau. Also laut der Klassifikationen in den Büchern wird sie als nicht stoffgebunden bezeichnet. Kaufsucht auch nicht stoffgebunden. Mhm. Aber es geht jetzt um unsere Pornosucht. Und das Pornosucht heißt, der Betroffene oder die Betroffene hat ein zwanghaftes Konsumverhalten. Zwanghaft heißt, er kann nicht lassen, er kann es mhm. nicht aufhören, auch wenn er selbst, wenn er will. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Manche wollen ja vielleicht aufhören, aber sie schaffen es nicht. Ja. Sie schaffen es auch allein nicht. Und wie schon, glaube ich, gesagt, andere Kriterien sind halt, die Dosis muss gesteigert werden. Mhm. Die Stories müssen immer härter werden. Mhm. Es braucht es gibt eine Toleranzentwicklung mhm. und diese Toleranzentwicklung führt dazu, dass mhm. man mehr und mehr und mehr mhm. davon braucht.
Heißt das, man kann dann zum Beispiel auch seinen Job nicht mehr richtig mhm. ausführen?
Das ist eine tolle Sache, was du gerade ansprichst, mhm. weil es ist auch festgestellt worden, dass ein Großteil der Leute zwischen 9 to 5, wie man so schön sagt, also zu Bürozeiten Pornos ja, konsumieren. Und das macht auch das Handy möglich. Da ja, verabschiedet man sich kurz auf die Toilette mhm. und bleibt halt vielleicht ein paar Minuten länger oder auch nicht, weil was bei den Männern ja ganz typisch ist, ist, dass das ja auch mit Porno alles ganz schnell gehen kann. Mhm. Das geht ja nicht darum, dass man da lang und ausgiebig Sexualität genießen will, sondern man will einfach die Erleichterung. Mhm.
Genau, zum Thema Erleichterung wollte ich noch etwas erklären. Was ist eigentlich die Motivation bei den Herren und Damen, die eine Pornosucht haben? Das ist zum einen eben auch der Stress und der Frustabbau, Langeweile, sexuelle Befriedigung oder auch unerfüllte Wünsche, die man mit dem Partner nicht ausleben kann. Und ja, dass es einfach nichts Besonderes mehr ist in der Partnerschaft. Oder auch, wenn man Probleme hat, Frauen kennenzulernen. Ja, und die Pornosucht ist wie Kokain, habe ich da gerade gelesen in unserem Skript. Kannst du das mal näher erklären, Marlies?
Ja, es ist einfach ein Stoff, der im Hirn das Dopamin mit ausschüttet oder veranlasst, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Mhm. Und das Dopamin ist einfach ein Stoff, der auch uns erstmal nach vordergründig glücklich macht. Mhm. Aber langfristig ist es dann doch so, dass wir das immer wieder brauchen und mehr brauchen und dass wir einfach nur so letztendlich glücklich sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob man glücklich ist, aber es ist einfach so ein zwanghaftes...
Ja, ein kurzer Moment ein des Glücklichseins.
Richtig, so viel Rauschdrogen mhm. allgemein.
Sagt man ja über die Kaufsucht auch, ja. dass du nur ein kurzes Gefühl von Freude hast und glücklich sein, weil der Dopaminspiegel ja. steigt. Aber sobald du es gekauft hast, interessiert es dich nicht mehr.
Es interessiert
mehr.
Dich dann auch nicht mehr, völlig mhm. richtig. Und man spricht heute auch von Kokain in der Hosentasche, weil, wie gesagt, das Handy ist alles mhm. überall in der Hosentasche, allzeit bereit.
Ja.
Und damit kann ich auch, wenn ich mich auf einer Geburtstagsparty tierisch langweile, auch mal kurz auf die Toilette verschwinden. Und was auch noch wichtig ist, was ich vergessen habe vorhin zu sagen im Kontext mit Arbeit, mhm. dass es auch Leute gibt, Männer gibt, die einfach so unvernünftig sind und wenn der Druck sehr groß ist, sich vielleicht auch mal am PC von der Arbeitsstelle einen Porno anschauen, sofern eben kein Pornoblocker mhm. eingebaut ist. Und ja. das gibt es immer wieder. Und letztendlich ist es sehr, sehr nachvollziehbar, was die in ihrer Arbeitszeit anschauen. Das heißt, sie riskieren auch Jobverlust. Mhm. Und das heißt, der Suchtdruck ist größer als die Vernunft.
Ja. Damit und spätestens da sollte man eine Therapie machen.
Ja.
Und jetzt geht es eben um das, wie kommt man aus der Pornosucht raus?
Es gibt verschiedene Wege aus der Pornosucht und es gibt auch verschiedene Meinungen dazu, wie man diesen Weg gestalten soll. Mhm. Der Großteil der Leute, die Fachmänner und Fachfrauen sagen, es geht nicht ohne den berühmten Cold Turkey. Das heißt, dass man wirklich mal ganz und völlig aufhört. Wobei fast jedem auch bewusst ist, dass es trotzdem Rückfälle geben wird, wie so oft bei Suchtverhalten. Und wichtig ist mit dem Klienten oder mit dem Süchtigen auch dann zu erarbeiten, dass man sich bei Rückschlägen nicht bestrafen soll und nicht gleich sagt, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt fange ich wieder voll an und ich schaffe das eh nie, mhm. sondern dass man sagt, es ist eine gut gemeinte Erinnerung daran, dass man jetzt einen Rückfall hatte und dass man genau deswegen auch weiterarbeiten will, weil man will ja weg. Mhm. Also man sollte sich nicht bestrafen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dann einen Freund oder eben sogar einen Therapeuten zu haben, der einen da unterstützt, wo man wirklich auch Rechenschaft unter Anführungszeichen, das klingt so furchtbar, mhm. aber doch Rechenschaft abgeben sollte,
wie oft
ich doch geschaut habe.
Richtig. Ja, Marlies, ist es denn wirklich notwendig, da wirklich komplett abstinent zu sein?
Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die behaupten, es geht nur lebenslang mit kompletter Abstinenz, nie wieder ein Porno, auch nicht, sage ich jetzt mal, übertrieben in die Nähe kommen oder so von Weitem. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit, damit umzugehen, zu lernen, gesund und möglichst frei damit umzugehen. Das heißt, dass man vielleicht nach einer, ich denke schon, längeren Abstinenzphase, die muss erstmal quasi die Entwöhnungsphase, die muss einfach passieren. Also es geht nicht so, dass ich sage, ich höre heute auf und dann schaue ich so ab morgen wieder einen kleinen Porno, sondern es sollte dann schon eine längere Abstinenzphase sein, aber dann kann man vielleicht lernen, einen gesunden Umgang mit Pornografie. Ich denke da auch an Alkoholsucht, das ist ein Vergleich. Ich war selber lang auf einer Alkoholikerstation und habe mit Alkoholikern im Entzug gearbeitet. Und da gibt es ja, oder gab es damals die Meinung, es gibt nur eine völlige Abstinenz von Alkohol den Rest des Lebens. Es gab auch, oder es gibt auch nach wie vor die Aussage, wer alkoholsüchtig ist, ist immer alkoholsüchtig. Das heißt, die Sucht ist nie besiegt.
Ja, ich habe auch gehört, Alkoholiker, die eben abstinent leben, sollen nicht mal einen Tropfen Alkohol abbekommen, weil sie sonst wieder gleich wieder süchtig werden.
Genauso auch nicht in der, was weiß ich, in der Praline, nicht in der Torte oder irgendwo in einer Süßspeise, darf kein Tropfen sein. Es gibt aber mittlerweile in letzter Zeit vermehrt Kollegen, die meinen, auch ein Alkoholiker kann nach einer wirklich klaren Abstinenzphase, wo er sich von dem Alkohol und vor allem von der Sucht verabschiedet, nicht vom Alkohol. Die Sucht, wenn er die Sucht wirklich im Kopf so weit verarbeitet hat, dass er sagt, ich kann auch kontrolliert damit umgehen, gibt es, wie gesagt, Kollegen, die sagen, wäre auch ein Weg. Ich denke, das muss man anschauen und das hängt ganz, ganz, ganz stark von der Persönlichkeit desjenigen ab, der süchtig ist bzw. süchtig war. Und es gibt keinen allgemeinen
Rat. Spannend, ja. Sehe ich auch so, aber ich würde das jetzt nicht auf jede Sucht so überstülpen.
Ja, natürlich. Auch jede Sucht ist anders, letztendlich. Ja. Ziel ist eine gesunde und beziehungsorientierte Sexualität. Um davon wegzukommen, muss der Patient sich erstmal bewusst sein, dass er die Verantwortung für sein Handeln hat. Mhm. Er muss die Entscheidung bewusst treffen, er muss sich bewusst für die Veränderung entscheiden. Und ich denke mir, liebe Silva, da bist du eine gute Ansprechpartnerin für Menschen, denen das nicht so leicht fällt.
Genau, weil das Ganze, die Pornosucht, findet ja unterbewusst statt. Das heißt, ich löse diese inneren Konflikte und zeige dem Klienten, wie er die Konditionierungen wieder lösen kann. Es gibt auch andere Methoden, da noch mit einzuwirken, zum Beispiel Atemübungen zu machen, Sport zu treiben, laufen zu gehen, diese aufgestaute Energie einfach in körperliche Aktivitäten umzuwandeln oder ein Buch zu lesen zum Einschlafen oder auch einen Podcast hören oder ein schönes Bad nehmen, kalt duschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Reize zu unterbrechen, um so das Gehirn neu zu programmieren.
Was auch eine gute Empfehlung ist, ist manchmal ein Tagebuch zu schreiben in dieser Zeit.
Ja.
Und wenn man nicht richtiges Tagebuch schreiben will, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eine gute Übung ist, jeden Morgen 3 Sachen aufschreiben, für das man dankbar ist oder was man sich für diesen Tag vornimmt und am Abend auch noch einmal zu schauen, was ist gut gelaufen, dass man einfach sich so positiv verstärkt auch und sich dessen bewusst ist, was gut läuft.
Ja, sehr gut. Ich habe noch eine spezielle Frage, die haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, Marlies. Ich hoffe, ich überfahre dich nicht. Sollte denn einer, der eine Pornosucht hat, offen in der Partnerschaft damit umgehen?
Ja, also ich persönlich finde das ganz, ganz wichtig, weil Sexualität in der Partnerschaft ja eine Sache von zwei Menschen ist. Und wenn einer pornosüchtig ist, dann verändert sich ja die Sexualität in der Paarbeziehung. Das heißt, der Mann wird wahrscheinlich mehr oder irgendwann mehr vor dem Bildschirm sitzen oder am Handy rumdaddeln und sich da die spannenden Eindrücke holen, statt bei seiner Frau oder bei seiner Freundin oder Partnerin. Und das belastet natürlich auch Beziehungen, das ist ganz klar. Und das Problem ist aber, denke ich mir schon, dass viele, viele Männer das heimlich tun. Und ich denke auch manchmal, Frauen wissen, dass ihre Männer Porno schauen. Es gibt auch Frauen, die sind froh, wenn sie entlastet werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Also
auch eine spannende Sicht.
Ist eine spannende auf die Sicht Sache drauf. Die sagen, naja, der hat halt mehr Lust wie ich und der soll doch. Und immerhin geht er nicht fremd, was wir ja vorher auch schon angedeutet haben. Ne? Also es gibt da so viele Facetten an diesem Thema. Es ist nicht Pornosucht gleich Pornosucht und Beziehung ist nicht gleich Beziehung. Und es wirkt sich auf jede Beziehung anders aus und jeder Konsum und jedes Konsumverhalten ist anders. Also ich denke aber schon, also ich persönlich würde das wissen wollen.
Ja, ich auch, weil vielleicht kann man ja auch als Partnerin unterstützen.
Ja, man kann als Partnerin unterstützen, man kann auch gemeinsam schauen, was sind die unerfüllte Wünsche. Man kann was Neues ausprobieren, wenn man in einer längeren Partnerschaft ist und kann sich natürlich auch von einem Porno mal gemeinsam inspirieren lassen. Also das heißt ja nicht, dass Porno per se schlecht ist. Ich glaube, das haben wir auch jetzt ganz gut ausgearbeitet. Es geht um das Thema Sucht und die Sucht, die einfach sehr viele Folgen auch für die Beziehung haben kann. Nicht nur für den Job, wie wir schon gesagt haben, auch für Beziehung. Und zwar die Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Partner, beziehungsweise auch soziale Kontakte, die irgendwann drunter leiden könnten.
Ja, richtig. Und noch eine ganz persönliche Anekdote von mir. Ich komme aus einem Elternhaus, wo man jetzt nicht über Sex gesprochen hat, wo das eigentlich ein richtiges Tabuthema war. Und die erste Amtshandlung, die ich mit 18 gemacht habe, Marlies, war, dass ich in einen Sexshop gegangen bin, weil ich endlich gucken wollte, von was will man mich da abhalten? Also bin ich da reingegangen und habe mir die ganzen Schmuddelheftchen mal angeschaut und fand das total spannend. Naja, und dann habe ich in so ein Schmuddelheftchen reingeschaut und auf einmal atmete ein Mann ziemlich schwer hinter mir. Ja, dann habe ich das Heftchen schnell zurückgelegt und dachte, das war dann doch eine krasse Erfahrung. Aber ich möchte es nicht missen. Ich finde es sehr wichtig, einen gesunden Umgang mit der Sexualität zu haben, neugierig zu sein. Und wenn es mal eben zu einer Suchterkrankung dabei kommen sollte, sich auch wirklich professionelle Hilfe zu suchen, die dich oder jemanden, den du vielleicht kennst, dabei unterstützen kann.
Ja, das denke ich auch. Porno prinzipiell ist nicht zu verteufeln. Ist einfach, gehört dazu. Sexualität ist ein Teil unseres Lebens. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, damit möglichst vernünftig, das klingt jetzt vielleicht doof, aber vernünftig umzugehen und auf sich zu schauen, weil Sucht, egal wonach man süchtig ist, hat immer dieses zwanghafte Suchen, Sucht suchen, die Suche nach irgendwas. Mhm. Was wir ganz kurz, möchte ich noch sagen, nicht angesprochen haben, ist, die Pornosucht natürlich auch die Sexualität der Jugendlichen betrifft, weil du gerade von dir erzählt hast mit 18, endlich, ja. Das hat sich ja auch wahnsinnig geändert.
Mhm. Weil der Zugang sich erleichtert
hat. Ja, der Zugang hat sich erleichtert. Früher war das fast unmöglich, irgendwie Abbildungen zu sehen. Oder man hat vielleicht in irgendeiner Schublade bei den Eltern, das ist mir mal passiert, ein Heftchen gefunden. Aber ja, Jugendliche, was die Statistiken so hergeben, ist so zwischen Durchschnittsalter 11 Jahre, es gibt aber auch schon 8-Jährige, die ganz klipp und klar sagen, oder 9-Jährige, die schauen Pornos am Schulhof, die anderen bringen es mit übers Handy. Ja. Und da möchte ich noch ganz kurz zu bedenken geben, das verändert natürlich die ganze Sexualentwicklung der Kinder. Mhm. Die kriegen ein völlig falsches Bild von gelebter Sexualität.
Ja. Ganz. Also ich, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich schockiert darüber, wenn ich das höre, dass sehr junge Menschen das schon anschauen. Und wie Marlies eben schon gesagt hat, das verändert die Sexualität. Deswegen, liebe Eltern, baut einen Pornoblocker ein. Natürlich kann man es nicht immer ganz verhindern. Es wird immer Eltern geben, die nicht darauf aufpassen, dass andere Kinder auf dem Schulhof eben nicht an Pornos kommen. Aber wirklich schaut, dass eure Kinder nicht an diese pornografischen Inhalte kommen, weil das kann längerfristig wirklich keine so schönen Folgen haben. Mhm. Okay, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Thema. Und auch, ja, wir reden einfach gern über diese Themen. Und falls dir noch ein anderes Thema einfällt, über das vielleicht Frau Dr. Marlies und ich uns Gedanken machen können, dann freue ich mich, wenn ihr mir das einfach schreiben würdet.
Es wird uns sicher viel Spaß machen, weiter euch zu begleiten
und zu recherchieren.
Und
eigene persönliche Anekdoten dazu beizutragen. Genau, ich freue mich, dass ihr dabei wart bei einer neuen Folge des Podcasts Sex, Drama und Hypnose mit Silva Schwabe und
Marlies Potthoff.